Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Es ist schön, nach längerer Zeit hier euch dienen zu dürfen, in viele Vertraute und einige neue Gesichter zu schauen. 7 Jahre ist es her, seit wir diese Gemeinde verlassen haben und zurück nach Paraguay gegangen sind. Und ja, wahrscheinlich wird das jetzt dann auch das letzte Mal für eine wohl längere Zeit sein, dass wir dann hier sind. In den letzten Jahren war ich ja öfters da. Und wie das schon erwähnt wurde, ist ein wichtiges Kapitel in meinem Leben, in unserem Leben zum Abschluss gekommen. Und vielen von euch haben mir gratuliert und ich denke, viele von euch haben aber vergessen, dass da eigentlich noch jemand vielleicht sogar noch mehr Gratulationen empfangen müsste. Und das ist Andrea, ohne die ich dieses Projekt sicherlich nicht hätte stemmen können. Das haben wir, denke ich, gemeinsam gemacht. Danke für deine Unterstützung in all diesen Jahren. Ich bin insgesamt 4-mal alleine hergekommen hier in die Schweiz. Das hieß für sie dann auch die ganze Zeit dann alleine mit den Kindern zu Hause zu bleiben. Und das ist auch nicht ganz ohne und das möchte ich einmal auch hier von vorne sagen. Danke für eure Unterstützung. Nicht nur damals, in der Studienzeit, auch jetzt durch Gebete, durch Begleitung, immer wieder habe ich das auch gespürt. Ich möchte zu Beginn den Text lesen aus Matthäus Kapitel 21, Abvers 12. Matthäus Kapitel 21, Abvers 12, der uns heute als Predigttext dient. Und dort steht, und Jesus trat in den Tempel ein und er trieb hinaus, die im Tempel verkauften und kauften und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Und es traten Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosanna dem Sohn Davids. Da wurden sie unwillig und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Diesen Abschnitt, da lesen wir die bekannte Tempelreinigung. Und die Frage, die mich heute bewegt, durfte Jesus gewalttätig werden? Also ich meine, wir sind hier in einer Mennonitengemeinde. Wir haben mehr oder weniger viele von uns präsent, was in der Bergpredigt gesagt wird. Und hier? Durfte Jesus gewalttätig werden? Wie ist das zu verstehen? Ich meine, ich weiß nicht, seid ihr schon mal richtig wütend geworden? Also so richtig? So, dass Dinge fliegen, Worte gesagt werden, die vielleicht lieber nicht gesagt werden sollten, Bretter brechen, Gläser klirren? Nein? Ja, das wäre gut. Ich schon. Ich habe schon die eine oder andere Sache zum Fliegen gebracht in meinem Leben und die war dann nachher nicht mehr so ganz, ja, fertig, nicht intakt. War das richtig, was ich gemacht habe? Ich glaube, kein einziges Mal. In dem Moment hat man das Gefühl, dass man einmal den Druck rauslassen muss, aber gleich danach fühlt man sich dann schon wieder schuldig. So geht es mir jedenfalls. Ich mag mich an eine Geschichte erinnern. Ich war 16 Jahre alt. Ich hatte überraschend von meinen Eltern ein nagelneues Motorrad bekommen zu meinem Geburtstag und in Paraguay ist das so, mit 16 darf man dann den ersten Führerschein machen und dann schon so auf den nicht öffentlichen Straßen dann schon unterwegs sein und ich war mächtig stolz auf mein Motorrad. Und das war in der Zeit der Aussaat, wir wohnten auf einem Bauernhof, es war früh morgens, wir hatten am Tag davor angefangen die Silage anzupflanzen und der Traktor war auf dem Feld geblieben, das waren etwa 5 Kilometer. Und mein Papa hat mich dann früh morgens geweckt. Ich sollte dann mit dem Motorrad zum Feld fahren und da eben weiter pflanzen. Und ich bin dann aufgestanden, ich wurde geweckt, ich weiß es nicht mehr, war es 5 Uhr morgens, war es 6 Uhr morgens, es war auf jeden Fall früh. Und ich bin dann schnell aufgestanden, habe etwas in den Mund mir geschoben und bin dann auf mein Motorrad, auf mein neues Motorrad. Es hatte ganz genau 1000 Kilometer, das weiß ich noch. Und dann bin ich losgefahren, so halb im Schlaf durch das Dorf. Und auf dem anderen Ende des Dorfes kam plötzlich aus dem Gras ein Huhn über die Straße. Bock, 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 bock. Und ich habe in einer Reflexreaktion das Steuer auf die Seite gedreht und die Vorderbremse gedrückt. Und den Rest könnt ihr euch vorstellen. Ich hatte ein verschrammtes Knie und einen eingeschlagenen Ellbogen. Aber das war nicht so schlimm, weil das heilt ja wieder. Das Problem war das Motorrad. Das Licht war auf die Seite gebogen und es hatte noch ein paar Schrammen, die allerersten Schrammen bei einem nagelneuen Motorrad. Und ich weiß noch, dass ich der Henne nicht viel Gutes gewünscht habe. Und das Problem war, weil sie hatte die ganze Sache komplett unbeschadet überstanden. Ich habe sie nicht überfahren. Sie ist einfach ab und davon. Ich hätte ihr am liebsten den Hals umgedreht. Nun, ich war wütend. Ich habe damals dann dieser Henne nichts zuleide getan. Gut so. Jesus ist hier auch wütend in unserer Geschichte. Er ärgert sich. Da stimmt was nicht. Jesus ist gerade erst in Jerusalem eingezogen. Das ist der Sonntag vor, also Palmsonntag, das ist gerade danach. Palmsonntag war vorher, also kurz vor Ostern, triumphaler Einzug in Jerusalem auf dem Esel. Die Leute haben dort gerufen, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei dem, der da kommt, im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Sie identifizieren Jesus als den Messias, als den Sohn Davids und sagen, er sei auch ein Prophet. Und gleich danach befindet sich dann unser Text hier und Jesus trat in den Tempel ein. Er geht in den Tempel und richtet dort mal Chaos an. Oder müssen wir sagen, er bringt die Sachen wieder in Ordnung. Er bringt die Sachen wieder in Ordnung. Auf jeden Fall ist er wütend. Wie kann das sein, dass dieser liebe Jesus, der Kranke heilt, der zu den Armen, der zu den Bedürftigen geht, hier auftritt, Menschen aus dem Tempel rausjagt? Er wirft sogar, und wir lesen das, die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Er schmeißt die Sachen raus, er schmeißt die Sachen um. Jesus ging also in den Tempelbezirk, müssten wir wohl klarer sagen, mit seinen Gebäuden und er trieb die Leute raus, die da kauften und verkauften. Ja gut, warum hat er jetzt nicht nur die rausgeschmissen, die da verkauften? Er steht hier ausdrücklich und er trieb die hinaus, die im Tempel verkauften und diejenigen, die kauften. Schon Jesaja 24, Vers 2 sagt, und wie dem Volk, so ergeht es dem Priester, wie dem Knecht, so seinem Herrn, wie der Magd, so ihrer Gebieterin, wie dem Käufer, so dem Verkäufer, wie dem Verleiher, so dem Borger, wie dem Schuldner, so seinem Gläubiger. Also ohne Käufer auch kein Verkäufer. Deswegen hat er beide rausgejagt. Nicht nur die Verkäufer, sondern auch die Käufer. Er hat sie nicht nur rausgeworfen, sondern wie schon gesagt, die Tische der Wechsler und die Sitzen der Taubenverkäufer hat er umgeworfen. Wir müssen uns das so vorstellen, dass es ist nicht im Innenbereich des Tempels, sondern der Tempel hatte ja verschiedene Bereiche. Es gab den inneren Bereich, den Hof, wo nur die Priester hinein durften, also neben dem Allerheiligsten. Und dann gab es einen Hof, wo die israelitischen Männer rein durften, dann gab es den Frauenvorhof und dann auch den Vorhof der Heiden. Und das ist ein Areal von etwa 450 mal 300 Meter, also recht groß. Und da gab es viele Shops, viele Verkaufsstände, wie es war wie ein Markt. Da wurde Salz, Wein, Öl verkauft, das für die Opfer gebraucht wurde. Und das war natürlich sehr praktisch, besonders für die Pilger, die an wichtigen Opfertagen von weit her kamen nach Jerusalem, war es sehr schwierig, das alles mitzuschleppen auf dieser langen Reise. Und wenn sie dann die Gelegenheit hatten, das dort zu kaufen, war das natürlich sehr praktisch. Ich stelle mir nur mal vor, wenn du aus Galiläa kommst und dann hast du schon ein Stück und bist du unterwegs und wenn du danach sollst deine Opfertiere mitnehmen und du bist vielleicht mit der Familie unterwegs und du sollst noch all das Öl und so weiter, Salz und Wein mitschleppen, das ist eine ganze Menge. Und das führte aber dazu, dass dieses Tempelareal, besonders an Festtagen, und wir sind ja kurz vor Passa, also Ostern, vor der Passafest, dass das zu einem Marktplatz wurde. Und wie ein Markt, die Dynamik in einem Markt, das könnt ihr euch ja vorstellen. Das ist nicht leise. Und von einem Baba Ben Buta aus der Zeit Jesu wird berichtet, dass er, und jetzt hört gut zu, 3000 Schafe in den äußeren Vorhof gebracht hat, um die da zu verkaufen. 3000 Schafe. Gut, vielleicht ist die Zahl etwas übertrieben, aber immerhin. 3000 Schafe machen eine Menge Lärm. Schon nur 5 Schafe machen eine Menge Lärm. Und dort, also das war die Dynamik, die Jesus dort vorfand. Und in diesem Vorhof waren auch die Tische der Geldwechsler. Warum eigentlich Geldwechsel? Warum musste man dort Geld wechseln? Weil man dort die übliche römische Währung gegen eine besondere Tempelwährung umtauschen konnte. Weil auf der römischen Währung, auf den römischen Münzen, war natürlich der Aufdruck des römischen Kaisers drauf und oft auch mit der Zusatz Kyrios, also Herr. Und das ging ja gar nicht im Tempel. Und da konnte man eben Geld wechseln. Man gab seine römischen Münzen ab und bekam dafür dann tempeleigene Währung, die man dann brauchen konnte, um eben auch die Tempelsteuer und so weiter zu machen. Das ist übrigens der Beginn der modernen Banken. Ja, Juden waren ja da schon immer gut. Ein Großteil dieser Wechseltische gehörte auch nicht irgendwelchen Leuten, sondern der Familie des Hohenpriesters. Sie haben damit gutes Geschäft gemacht. Das war nicht immer so. Dieser Markt wurde erst in der Zeit von Kaiaphas, also zwischen 18 und 36 nach Christus, in den Tempelvorhof verlegt. Vorher war der außerhalb, also Richtung Ölberg. Und damit konnte, und ihr könnt euch das vorstellen, der Tempel unmöglich ein Bethaus sein. Ein Ort, wo man Gott begegnet. Und das war letztlich der Grund, warum Jesus so agierte, wie er es machte. In Vers 13 steht nämlich geschrieben, und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Das ist das Problem. Das Problem ist eigentlich nicht, dass überhaupt Handel getrieben wird. Das Problem ist nicht, dass das Problem ist, sondern dass der Tempel zu etwas missbraucht wird, was nicht richtig ist. Geld wechseln ist ja an sich nichts Schlechtes, solange man den anderen nicht übers Ohr haut. Das ist nicht das Problem. Also immer wieder gibt es Ausleger, die Jesus hier als einen Sozialrevolutionär sehen wollen. Das ist gar nicht das Problem. Weil dann hätte er Jesus hier an dieser Stelle die Armen verschonen müssen. Weil besonders die Armen, das waren die Taubenhändler, die konnten dann Tauben opfern. Das war Tauben als Opfer war ja für diejenigen, die sich kein Lamm leisten konnten. Und dann hätte er mindestens die verschonen müssen, wenn das hier jetzt eine Sozialrevolution wäre, um die Armen zu stärken. Das Problem war, dass der Tempel als Gottesstätte nicht seine Bestimmung erfüllen konnte. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Schraubenschlüssel benutzt habt und als Hammer missbraucht habt. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon mal einen Schraubenzieher als Brechstange oder als Meißel benutzt habt. Ich schon. Geht auch. Habt ihr vielleicht schon mal mit einem Spaten Holz gespalten, statt mit einer Axt? Ja, geht auch. Ist meistens, naja gut, die Geräte halten das nicht sehr lange aus. Besonders ein Schraubenzieher, wenn er als Meißel verwendet wird, das hält er normalerweise nicht lange aus. Das ist eigentlich ungefährlich, aber wenn man jetzt dann mit einem normalen Schraubenzieher in eine Steckdose geht, um zu sehen, ob Strom drin ist, und statt mit einem dafür vorgesehenen Schraubenzieher oder einem Werkzeug, dann ist das schon gefährlich. Warum? Weil das Werkzeug eben nicht dazu ausgegeben wurde. Der Tempel war als Ort der Anbetung, als Ort des Opfers und des Gottesdienstes gedacht, nicht als Marktplatz. Und dann frage ich mich heute, was oder wen würde Jesus heute vielleicht aus der Gemeinde werfen, weil es stört? Weil damit dieser Gottesdienstraum, diese Gemeinde, diese Kirche nicht ihre Bestimmung erfüllen kann, zu welcher sie da ist. Ein Gott, ein Ort, um Gott anzubeten. Ich habe das nicht gewusst, dass ihr vor kurzem euch überlegt habt als Gemeinde, wie stellt ihr euch Gemeinde vor? Die Traumgemeinde. Aber es ist interessant, dass wir in diesem Zusammenhang einfach auch darüber nachdenken, was sind Elemente, vielleicht im Raum, vielleicht um den Raum herum, vielleicht von uns als Menschen, als Mitglieder, die da störend sind. Und wenn wir das Bild noch ein bisschen weiter zeichnen, vielleicht überzeichnen, ich gehe mal davon aus, dass nicht, dann spricht das Neue Testament auch von jedem Gläubigen als Tempel des Heiligen Geistes. Und dann können wir die Frage persönlich stellen, was hält mich davon ab, Gott anzubeten? Was sind Elemente, die störend sind? Was verursacht in meinem Leben Lärm und Ablenkung, was mich daran hindert, mich auf Gott und sein Wort zu konzentrieren? Die Antwort muss ein jeder selbst für sich finden. Jesus fährt dann fort und sagt den Juden, dass sie den Tempel zu einer Räuberhöhle gemacht haben. Und er lehnt sich an den Text, den wir schon gehört haben, an Jeremia 7. Und wo es in diesem Kontext geht, dass Menschen am Alltag in Sünde leben, dass das Volk im Alltag in Sünde lebt. Sie lügen, sie stehlen, sie morden, sie treiben Ehebruch. Sie laufen anderen Göttern nach und kommen dann am Sonntag in die Kirche oder am Sonntag in den Gottesdienst, am Sonntag in den Tempel und sagen, wir sind errettet. Um danach genau diese Taten weiter auszuführen. Und dann sagt der Jeremia-Text, ist denn dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen wird, eine Räuberhöhle geworden in euren Augen? Doch ich siehe, ich habe das alles gesehen, spricht der Herr. Wenn wir im Alltag Dinge tun, die nicht in Einklang stehen mit Gottes Wort. Hier sind es heftige Dinge, die erwähnt werden im Jeremia-Text. Lügen, stehlen, morden, Ehebruch treiben, anderen Göttern nachlaufen und dann am Sonntag kommen und so tun, ja, wir sind gerettet, wir sind Glieder der Gemeinde. Das passt nicht. Das passt nicht. Das widerspricht sich. Und auch den Aspekt sollten wir nicht vergessen. Das Problem ist also nicht der Handel an sich, sondern dass etwas getrieben wird und damit dieser Tempel, dieser Platz nicht mehr seiner Bestimmung nachkommen kann. Doch warum durfte Jesus hier gewalttätig werden? Diese Frage ist noch offen. Er hat, steht es hier, die Tische umgeschmissen und die Leute rausgejagt. Und ich denke, dass Jesus da eine prophetische Zeichenhandlung vollzogen hat. Es geht Matthäus nicht darum, dass Jesus jetzt diesen Tempelberg erstürmt hat in einer Art Krieg und jetzt mal da reinen Tisch gemacht hat, sondern es handelt sich um eine provozierende prophetische Zeichenhandlung. Und das sehen wir auch daran, dass kein einziger sich zur Wehr gesetzt hat. Weder Jesus noch seine Jünger brauchen Waffen. Johannes 2, da wird eine Geißel erwähnt, aber das bezieht sich wahrscheinlich auf einen früheren Vorgang. Es ist ein symbolisch-prophetischer Akt, der auch an Zacharia 14, 21 anknüpft, wo wir lesen, an jenem Tag wird es keinen Viehhändler mehr geben im Haus des Herrn der Herrscher. Wann wird es keinen Viehhändler mehr geben? Dann, wenn die Heilszeit anbricht. Dann wird es im Tempel keine Händler mehr geben. Und Jesus setzt nun mit dieser Austreibung dieses Zeichen, dass diese Heilszeit angebrochen ist. Sie ist noch nicht vollendet, aber sie ist angebrochen. Und wir halten dann fest, es geht weder um einen sozialrevolutionistischen Aufstand, noch mit einer gewaltsamen Handlung gegen bestimmte Menschen, sondern um eine prophetisch-provokative Handlung. Das Interesse Jesu liegt auf dem Tempel und das will er als einen Ort des Gebets und der Anbetung Gottes sehen. Wir können hier also keine Theorie der geheiligten Gewalt aufstellen mit diesem Text, um dann irdische Kriege und irdische Revolutionen damit zu verteidigen. Es geht Jesus darum, dass der Tempel in seiner Bestimmung respektiert wird. Und darum sind wir auch als Gemeinde gefragt, ob wir wirklich ein Bethaus bilden oder ob wir zu einem Aktionshaus politischer, wirtschaftlicher oder kultureller Art sind. Und dann komme ich zum zweiten und letzten Punkt hier dann auch schon. Es geht um Gotteslob statt um Menschengeschäft. Weil wenn wir dann weiterlesen, dann fällt wiederum auf, dass es nicht absolut still ist im Tempel. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Ich lese nochmal. Also ab Vers 14. Dann traten Blinde und Lahme in dem Tempel zu ihm und Achtung, Jesus tut nicht nichts. Er heilte sie. Es geht also nicht darum, dass man da nichts tun darf. Die Frage ist, ob damit, mit dem, was man tut, Gott angebetet wird, Gott im Zentrum steht. Und dann kommen noch Kinder dazu und er tut Wunder und die singen dann in Vers 15, Hosanna dem Sohn Davids. Und es steht sogar, sie schrien. Es waren nicht die Wiener Sängerknaben wahrscheinlich. Jesus tut nicht nichts. Er heilt Lahme und Blinde dort im Tempel. Das war auch normal. Die waren dort und die haben dort gebettelt. Also wo viele Leute sind, ist viel Bewegung. Und da kann man dann eben auch mal was abbekommen. Und die kommen zu Jesus, weil sie davon überzeugt sind, dass sie da Hilfe bekommen können. Und sie haben dieses Glaubenswagnis angenommen. Und es geht also darum, ob die Aktivitäten, die getan werden, Gotteslob hervorbringen oder ob das reines Menschengeschäft ist. Da ist der Unterschied zu sehen. Und das Volk staunt und besonders die hohen Priester und Schriftgelehrten und die ärgern sich darüber und besonders ärgern sie sich über das Geschrei der Kinder. Und dann sagen sie, hörst du Jesus, was die da rufen? Hast du das vernommen? Weil die rufen Hosanna dem Sohn Davids. Es ist ja ein messianischer Ausdruck. Und sie fragen, kannst du die nicht mal zum Schweigen bringen? Denn der Messias kannst du ja unmöglich sein. Und dann sagt Jesus, ja, ich höre es. Ich höre es. Und dann sagt er zu ihnen, habt ihr, Schriftgelehrten, Pharisäer, nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Ein Zitat aus Psalm 8, Vers 6. Es ist für sie eigentlich beschämend, dass sie nicht erkennen, wer er ist und die Kinder sehr wohl. Die Leitung erkannte Jesus nicht als ihren Messias an. Oder sie wollten es zumindest nicht. Dieses Rufen, dieses Schreien ist offensichtlich vollkommen in Ordnung im Tempel. Weil damit verkündigt wird, Jesus ist der Messias, Jesus ist der Sohn Davids, er ist der Herr. Und dann zum Schluss, vielleicht oft unbeachtet und wieder, ich denke, das ist wieder eine prophetische, zeichenhafte Handlung, lesen wir, und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Ähnlich wie in Hesekiel 11 Gott den Tempel verlässt, geht Jesus hier raus aus dem Tempel. Die Herrlichkeit Gottes in der Person Jesu verlässt den Tempel und Jerusalem, um das Gericht Gottes einzuleiten. Und in Matthäus ist das dann ab Kapitel 24 kommt dann dieser Gerichtsteil, das zukünftige Gericht. Der Tempel soll ein Bethaus sein, ein Ort, wo Gott angebetet wird, wo er im Zentrum steht. Jesus tritt hier als Messias, als Sohn Davids auf, dem Ehre gebührt. Und es geht um Gotteslob und es darf nicht um Menschengeschäft gehen. Und wir dürfen uns heute fragen, was trägt in der Mennonitengemeinde Holé dazu bei, dass dieser Ort ein Bethaus ist, dass dies ein Ort ist, wo Gott verherrlicht wird? Und darüber hinaus, was trägt dazu bei, dass wir dieses auch bezeugen im Alltag? Wie ist das bei uns persönlich? Wo geht es bei mir um Menschenlob und nicht um Gottes Geschäft? Und ich denke, die Fragen dürfen wir mitnehmen. Und ein jeder darf sie für sich beantworten. Lasst uns beten. Ich danke dir, Gott, dafür, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt hast. Danke, Jesus, dass du bereit warst, am Kreuz von Golgatha zu sterben, dass du den Zugang zu Gott geöffnet hast, dass wir zu dir, Gott, kommen dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder hilfst, als Gemeinde ein Ort zu sein, wo du im Zentrum stehst, wo es nicht um unser menschliches Geschäft geht, um unsere menschlichen Dinge, Sachen, die uns beschäftigen, sondern wo es in erster Linie um dich geht. Und dass sich das bei uns persönlich auch im Alltag widerspiegelt, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, ein Ort, wo Menschen sehen, dass du präsent bist, durch unser Reden, durch unser Handeln, durch unser Leben an sich. Hilf uns, Dinge zu entfernen, die uns davon abhalten, die uns ablenken, mit dir Gemeinschaft zu haben. Hilf uns als und hilf der Gemeinde hier vor Ort, ein Licht zu sein, ein Ort, der anziehend ist für Menschen und der nicht Mauern aufbaut. Ein Ort, wo Menschen gerne hinkommen, um dich anzubeten. Nicht, weil andere Dinge im Zentrum stehen, sondern weil es um dich geht. Ich bitte dich um deinen Segen für einen jeden, der heute da ist, für die Gemeinde Holé hier in der Schweiz, dass sie für die Schweiz, für Basel und auch darüber hinaus ein Segen sein kann. Ich bitte dich, dass du der Leitung immer wieder auch klare Augen sie schenkst, eine Sicht auf die Dinge, auf unsere Zeit, dass sie dann dementsprechend auch klare Entscheidungen treffen. Entscheidungen, die dazu führen, dass du verherrlicht wirst. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du mit uns gehst. Amen.